Unterm Teppich. Was in Salzburg niemand wissen soll. Der Investigativ-Podcast von Simon Heilig-Hofbauer, moderiert von Magdalena Mahler.
Hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge von Unterm Teppich, was in Salzburg niemand wissen soll, dem Investigativ-Podcast von Simon Heilig-Hofbauer.
Und Magdalena Mahler.
Simon, bitte sag, du hast heute eine Geschichte mit dabei, die nicht so zermürbend ist wie die letzte.
Ja, die letzte Geschichte war heavy. Da haben wir über die furchtbaren Zustände auf einem Salzburger Bauernhof gesprochen und dass die verschiedenen zuständigen Kontrollstellen eben nicht miteinander gesprochen haben oder zumindest nicht rechtzeitig. Wer es jetzt in unseren Podcast eingestiegen ist, hört euch auch unbedingt die vorigen Folgen an. Heute bleiben wir thematisch am Land, auch bei einem Bauern, also eigentlich bei einem Baggerunternehmer und Nebenerwerbslandwirt, der uns jetzt auch die neue Kategorie des Chaletbauern beschert hat. Und praktischerweise ist er auch ÖVP-Gemeinderat. Jedenfalls hat er eine schwunghafte, illegale touristische Vermietung eines landwirtschaftlichen Gebäudes betrieben. Und ich habe wirklich selten eine so dreiste Geschichte erlebt.
Okay, das ist gut, das ist eine bessere Geschichte. Vor allem für mich spannend, weil ich komme selber aus der touristischen Vermietung und so illegale Vermietungen machen mir persönlich immer sehr, sehr wütend. Also wie der Klassiker am Anfang, wie kommst du zu der Geschichte?
Ja, ich habe da einen Hinweisgeber gehabt, der hat sich an mich gewandt und hat mich gefragt, ob das denn legal sei, so ein landwirtschaftliches Gebäude via Airbnb zu vermieten. Das war die Frage.
Und? Ist?
Nein, natürlich nicht.
Warum nicht? Oder kommt das, magst du später noch erklären?
Ja, ich glaube, da kommen wir dann hin, okay. Aber es ist sehr eindeutig.
Okay, wo befinden wir uns dieses Mal?
In der schönen Gemeinde Radstadt im Pongau, nahe der steirischen Grenze, also Katastralgemeinde Mandling ist es. Das sieht man quasi schon in die Steiermark rüber, aber es ist noch in Salzburg.
Okay. Und um wen geht es diesmal? Ich habe schon gehört, es geht um ÖVP-Gemeinderäte oder um wen noch?
Ja, diesmal kann ich wieder Namen nennen, da die handelnden Personen Politiker sind, in der Öffentlichkeit stehen und sich auch wiederholt medial zu dieser Causa geäußert haben. Das ist einerseits der Radstädter ÖVP-Gemeinderat Armin Geringer. Er betreibt die Firma Erdbau Geringer, eine Nebenerwerbslandwirtschaft und eben besagtes Chalet. Eine weitere Rolle spielt dabei auch sein Parteikollege, Stadtrat Günter Ramsauer, ein Rechtsanwalt, der in weiterer Folge auch die rechtsfreundliche Vertretung des Herrn Geringer übernommen hat und gleichzeitig Vorsitzender des Ausschusses für Raumordnung, Umwelt und Bauen in Radstadt ist.
Sitzen die beide in Radstadt?
Genau. Mhm. Parteikollegen,
beide. Also beide in Radstadt, beide ÖVP, beide in der gleichen Gemeinde tätig. Klingt ein bisschen nach Unvereinvernehmbarkeit, oder?
Ja, also ich hätte gesagt, das geht sich schwer aus, wenn der Raumordnungs- und Bauausschussvorsitzende dann plötzlich Rechtsanwalt eines Parteikollegen ist in einer Sache, wo es um Baurecht, um Raumordnungsrecht geht. Der Herr Ramsauer sieht das natürlich anders. Der sagt, das ist keine Unvereinbarkeit. Könnte man sagen, sehr praktisch, wenn da alle von derselben Partei sind. Und es kann natürlich der Eindruck oder der Verdacht möglicherweise entstehen, dass man unter Parteifreundinnen und Freunden vielleicht nicht ganz so genau hinsieht. Und genau diesem Verdacht wollen wir heute nachgehen.
Es klingt irgendwie so, als hätten die gemeinsam die eigene Baugeschichte eigens gemeinsam in der Gemeinde bearbeitet. Oder so ungefähr.
Ja, natürlich. Also die. Okay. Ist ja eine lange Geschichte.
Ja, erzähl mal von vorn.
Versuche ich es chronologisch zu machen, beziehungsweise ich werde mich auf die versuchen, auf die wesentlichen Stationen zu beschränken. Der Herr Geringer hat das Grundstück, das als landwirtschaftliches Grünland gewidmet ist, 2020 gekauft. Da er, wie erwähnt, eine Nebenerwerbslandwirtschaft betreibt, wurde dem Rechtsgeschäft von der damals zuständigen Grundverkehrskommission auch zugestimmt. Allerdings, und da wird es dann schon wieder etwas kritisch, hat er damals im Antrag auf die grundverkehrsbehördliche Zustimmung angegeben, dass der Gegenstand des Kaufvertrags einer Eigennutzung durch den Erwerber zugeführt werden soll, wie eine Landtagsanfrage von mir zutage gebracht hat.
Magst du mal kurz stopp, was die Grundverkehrskommission ist?
Die da muss ich vielleicht doch noch weiter ausholen. Es gab früher Grundverkehrskommissionen an den Bezirkshauptmannschaften, die über die Grundverkehrsgeschäfte entscheiden mussten. Also insbesondere, wenn es Grundlandverkäufe waren, dann musste es die Behörde prüfen und schauen, ja, darf das denn überhaupt gekauft werden? Ist der Erwerber Bauer? Also in der Regel sagt man Bauernhand in Bauern.
Also was ist für Bauernland Grund und wer darf es kaufen?
Genau, und wer darf es kaufen? Mittlerweile ist es eine landesweite Behörde, da hat es eine Strukturreform gegeben, aber da will ich gar nicht näher eingehen. Die hat das damals geprüft und hat gesagt, na, der ist Bauer, okay, passt, Stempel drauf, ist genehmigt.
Okay.
Genau, ich wollte dann noch zitieren aus der Landtagsanfrage. Dort heißt es oder hat es geheißen, eine beabsichtigte touristische Nutzung war nicht Gegenstand des grundverkehrsbehördlichen Verfahrens und wurde daher der Entscheidung der Grundverkehrskommission für den politischen Bezirk St. Johann in Pongau auch nicht zugrunde gelegt.
Okay, es geht überhaupt nicht um eine Vermietung bei diesem ganzen Antrag. Hat man da jetzt irgendwie Infos weggelassen oder die Wahrheit nicht gesagt? Finde ich sehr seltsam.
Naja, zumindest drängt sich in gewisser Weise dieser Eindruck auf, denn man muss vielleicht in diesem Zusammenhang erwähnen, dass das Grundstück zum Zeitpunkt des Kaufs eigentlich nur eine große Wiesen mit einem Keller war. Der Vorbesitzer hat dort in einem Mobilheim gewohnt, in dem er dann auch verstorben ist, und ein Bauernhaus hat es Jahrzehnte früher mal gegeben. Das ist allerdings 1976 durch einen Brand komplett zerstört worden. Und es hat schon der Vorvorbesitzer 2009 dann darum angesucht, dass der Wohn- und Wirtschaftstrakt dieses Stoffengutes wieder errichtet werden darf. Ja, also 1976 abgebrannt, 2009 war dann das erste Bauernsuchen, dass dieses damals abgebrannte Bauernhaus wieder errichtet werden darf. Und der Baubeginn ist aber dann erst im Oktober 2015 angezeigt worden und im selben Monat hat der Vorvorbesitzer die Liegenschaft schon wieder weiterverkauft und der nächste Besitzer hat dann eben nur den erwähnten Keller errichtet, aber mehr hat es dort eigentlich nicht gegeben.
Okay, das heißt, es ist ein landwirtschaftliches Grundstück und der Gehringer war Landwirt.
Genau, der hat selber eine Nebenerwerbslandwirtschaft.
So, okay. Und was kostet so ein landwirtschaftliches Grundstück?
Ja, das ist eine spannende Frage. Der Vorbesitzer hat 2015 für dieses 16.000 Quadratmeter große Grundstück noch 215.000 Euro bezahlt. Der Herr Gehringer musste dann 2020 nur mehr 120.000 Euro dafür berappen, also deutlich weniger. Und kurz darauf hat er dann das Grundstück schon mit 130.000 Euro belastet und 2021 ist dann noch ein weiteres Pfandrecht gefolgt in der Höhe von 260.000 Euro. Also insgesamt steht die Bank dort mit 390.000 Euro im Grundbuch. Und die Bank macht es ja normalerweise nicht, wenn sie glaubt, dass dieses Grundstück nichts wert ist. Also die ist wohl davon ausgegangen, dass der Wert schon dem des eingetragenen Pfandrechts entspricht. Also wesentlich mehr als das, was der Herr Gehringer für das bezahlt hat.
Eben, er hat 120.000 Euro gezahlt und mit 390.000, das ist ja mehr als das Doppelte, das Dreifache,
ja.
Steht die Bank drinnen. Sehr spannend. Okay, Nebenerwerbsbauer, was wollte der ÖVP-Gemeinderat mit dem Grundstück eigentlich machen?
Tja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Der Herr Gehringer und seine Frau haben ja schon einen Hof nicht unweit des neu errichteten Gebäudes. Luftlinie sind es, glaube ich, 500 Meter über die Straße, die Privatstraße, die dort verläuft, das ist ein Kilometer. Also, wenn man quasi in fast Sichtweite zum bestehenden Bauernhaus sich ein Grundstück kauft und das dann mit fast 400.000 Euro belastet, ja, da stellt sich die Frage, was hat man da vorgehabt? Ja, war vielleicht von Anfang an geplant, dass man das touristisch nutzt. Das wissen wir nicht mit Sicherheit. Ein bisschen kann man natürlich den Eindruck haben. Was feststeht, ist aber, dass der Herr Gehringer das Stoffengut dann wieder aufgebaut hat. Wie gesagt, mit der Baubewilligung, die schon der Vorvorgänger beantragt hatte.
Wir müssen sagen, das ist vorher noch gar nicht erwähnt worden, dass das Stoffengut heißt überhaupt.
Genau, also dieser Bauernhof, der damals in den 70er Jahren abgebrannt ist, das war das Stoffengut und das ist wieder aufgebaut worden. Natürlich nicht ganz so, wie das damals war, sondern als Chalet, muss man sagen. Man hat dann nachträglich auch noch eine Austauschplanung gemacht und die Pläne abgeändert, ne, dass das den modernen Gegebenheiten entspricht. Aber wie gesagt, also, wenn man sich die Bilder anschaut, dann schaut das nicht aus wie ein Bauernhaus.
Na, schaut, wie ein, also Chalet, ich kenne die Bilder, ja, und es schaut aus wie ein klassisches Chalet, das man vermietet, genau, tatsächlich. Ja.
Und er hat mit 30. Juni 2023 die Baufertigstellung angezeigt. Aber wir haben gesehen, dass die ersten Gästebewertungen auf den Buchungsplattformen schon aus dem April 2023 stammen, also lang vor der Baufertigstellung. Es ist wohl davon auszugehen, dass die Benutzung auch entsprechend früher aufgenommen wurde und das wäre dann doppelt illegal gewesen, denn eine Benutzung eines Gebäudes ist erst nach der angezeigten Baufertigstellung zulässig und die Airbnb-Vermietung gar nicht.
Also du meinst vor der Fertigstellung?
Ja, auch nach der Fertigstellung ist die Vermietung illegal.
Ja, dort, ja, das stimmt. Mhm. Und dann geht man immer davon aus, okay, was hat er da selbst gewohnt? Weil das war ja einmal Thema. Wohnt er da selbst oder nicht? Wie war das tatsächlich?
Ja, zu dieser Wohnsitzfrage kommen wir vielleicht später nochmal zurück. Aber ich lese vielleicht einfach einmal vor, wie die Selbstbeschreibung dieses Chalets war. Es hat nämlich da auch eine Homepage gegeben, die die Gehringers, also der Herr Gehringer und seine Frau da betrieben haben. Die hat man dann später offline genommen, aber ich habe es zum Glück rechtzeitig gesichert und auch damals in meine Landtagsanfrage einfließen lassen. Dort wollte man die Gäste am richtigen Fleckerl Erde willkommen heißen. Zitat: Zwischen dem idyllischen Ennstal und den Berggipfeln der Ostalpen liegt das von Wiesen und Wald umgebene Chalet Stoffengut. Die ruhige Lage abseits des Alltagsstresses ist genau das richtige Fleckerl Erde, um abzuschalten und das Leben zu genießen. Das Wohlfühlchalet in Radstadt lädt zum Entspannen und zur Ruhe kommen ein. Das alleinstehende Haus mit 125 Quadratmeter Wohnfläche sowie der naturbelassenen Terrassengarten bieten genügend Platz für eure Urlaubsträume, war auf der Homepage zu lesen. Die Wohnfläche ist großzügig aufgeteilt auf 3 Stockwerke inklusive Skiraum und Skischuhtrockner, Abstellraum für Fahrräder sowie eine Waschmaschine und vielem mehr. Es gibt 3 Doppelzimmer für 6 bis 8 Personen, die jeweils über ein eigenes Bad sowie einen Flachbildfernseher inklusive SAT-TV und internationaler TV-Sender verfügen. Doch damit nicht genug. Auch für Genussmomente ist gesorgt. Eine private Sauna direkt im Chalet spendet Wärme, Entspannung und ganz besondere Wohlfühlmomente. Ja, unser neu errichtetes Chalet Stoffengut öffnet seine Türen für all jene, die gerne inmitten naturbelassener Landschaft die Stille der Alpen genießen möchten. So war der blumige Werbetext für dieses Chalet.
Also offensichtlich eine touristische Vermietung, die ganz offen öffentlich gemacht worden ist, aber du sagst, so eine touristische Vermietung ist illegal. Ich will nur immer wissen, warum. Weil ich vermiete auch touristisch. Bei mir ist es nicht illegal. Ich habe auch angesucht, dass ich touristische Vermietung machen darf.
Vielleicht kann man das so kurz zusammenfassen. Ich würde jetzt nicht zu tief in die ganzen Paragraphen des Raumordnungsgesetzes eingehen. Aber im Groben sagt man natürlich, es gibt sowas wie Urlaub am Bauernhof und es gibt sowas wie eine Privatzimmervermietung. Und innerhalb des Hofverbandes, nennt man das, innerhalb der Hofstelle, also dort, wo die bäuerlichen Wohn- und Wirtschaftsgebäude sind, dort ist eine solche Vermietung zulässig. Da gibt es Größen und also Flächenbeschränkungen.
Also sowas wie eine Fremdzimmervermietung und
genau.
Urlaub am Bauernhof.
Urlaub am Bauernhof, eben diese Zimmervermietung, diese private, die ist zulässig, aber nur, wenn innerhalb dieses Hofverbands, also dort, wo das bäuerliche Wohnhaus und die bäuerlichen Wirtschaftsgebäude sind, da kann man das errichten und dort kann man 200 Quadratmeter oder 3 Ferienwohnungen auch vermieten, aber nur, wenn man dort den Hauptwohnsitz hat und das tatsächlich diese Hofstelle und der Hofverband sind. Und ich habe ja vorher schon gesagt, das ist in diesem Fall ja nicht ganz zutreffend, weil da ist das eigentliche bäuerliche Wohn- und Wirtschaftsgebäude einen Kilometer weit weg. Also deutlich und unzweifelhaft außerhalb des Hofverbandes. Ja. Und das macht den Unterschied.
Voll, also nochmal kurz, wir haben eben eine Landwirtschaft und bei Landwirtschaft gelten bei Vermietungen gesonderte Regelungen. Erstens, dass ich überhaupt nur 3 Ferienwohnungen in einer bestimmten Größe vermieten darf oder Privatzimmervermietung. Und es muss in der Nähe sein, also es muss in Zusammenhang mit dem ganzen Bauernhof sein. Also das spielt einfach mehrere Zimmer zusammen.
Da gibt es in der Literatur dann auch Angaben, wie groß die Abstände zwischen den Gebäuden sind. Ja. Oder redet man von Metern und nicht von Kilometern. Ja. Und es ist eindeutig im Gesetz und es ist ja logisch, dass man sagt, wenn wir jetzt anfangen würden, in der Landwirtschaft zu erlauben, dass jeder Bauer sich irgendwo auf irgendeiner Wiese, die kilometerweit von seinem Hof entfernt ist, ein Chalet hinbaut, dann hätte man ja natürlich die maximale Zersiedelung oder nur mehr Zersiedelung in unserem Land und der Grünlandzerstörung, die eigentlich die Landwirtschaft ebenfalls zerstört. Und das will man nicht. Das war beim Gesetz ganz klar und der Gesetzgeber wollte das auf keinen Fall.
Ja, Chalets bauen ist ja auch nicht die Sinnhaftigkeit von einem Landwirten.
Genau.
Okay, das heißt, wir haben das jetzt, dieses fette Chalet. Was hast du dann damit gemacht?
Ja, wieder mal eine Landtagsanfrage, was sonst? und wir haben es natürlich auch medial thematisiert. Die Salzburger Nachrichten haben dazu berichtet, erstmals im Februar 2024.
Okay, bei der Landtagsanfrage sind wir wieder, was wir letztes Mal besprochen haben, einfach Fragen gestellt, ob alles den Gesetzen entspricht, so wie es.
So ist es.
Genau. Wie hat sich dann der Herr Gehringer geäußert?
Er hat sich geäußert und die Begründung war schon im ersten Anlauf irgendwie, also muss man sagen, kurios. Denn er hat behauptet, es gäbe am Stoffengut einen Hauptwohnsitz und daher wäre das eine zulässige Privatzimmervermietung. Allerdings hat man, wie auf seiner eigenen Homepage nachzulesen war, das ganze Haus zur Vermietung angeboten. Und dass sich dort dann ein tatsächlicher Hauptwohnsitz befunden haben soll, war meiner Meinung nach bestenfalls eine Schutzbehauptung, wenn nicht auch noch ein Scheinwohnsitz und damit ein Verstoß gegen das Meldegesetz. Weil wenn ich wochenlang mein Haus vermiete, dann kann ich dort praktisch keinen Hauptwohnsitz haben. Das geht sich nicht aus.
Ja, weil es ist ja Dauer, also es ist ja jeden Tag im Jahr zur Vermietung zur Verfügung gestanden, glaube ich.
So ist es.
Genau, also eigentlich nicht sehr geschickt gemacht, dann, dass er sagt, er wohnt da.
Ja, auf diese Hauptwohnsitzfrage werden wir dann eh später vielleicht auch noch kurz zurückkommen, aber im ersten Anlauf nicht besonders gescheit.
Und wie ist dann weitergegangen?
Ja, es ist in weiterer Folge nicht wirklich besser geworden. Dieser Fall ist tatsächlich ein praktisches Beispiel für den sogenannten Streisand-Effekt, also ein Phänomen, die Definition ist, bei dem der ungeschickte Versuch, eine unliebsame Information zu unterdrücken, das genaue Gegenteil erreicht, weil er die öffentliche Aufmerksamkeit auf eben diese Information lenkt und so ihre allgemeine Verbreitung fördert.
Wie kann ich das jetzt verstehen in dem Zusammenhang?
Auftritt Rechtsanwalt Ramsauer. Im ersten SN-Artikel, den wir vorher erwähnt haben, war nur von einem Chalet-Bauernhaus die Rede und von einem ÖVP-Gemeinderat im Enzprongau. Weder der Name noch der Ort wurden dort genannt. Allerdings fanden sich Name und Ort in meiner Landtagsanfrage, die auf der Homepage des Landtags veröffentlicht wurde. Und der Herr Ramsauer hat nun per Anwaltsschreiben die Landtagsdirektion aufgefordert, eben diese Landtagsanfrage zu schwärzen oder überhaupt offline zu nehmen und hat für sein Schreiben 1.500 € in Rechnung gestellt.
An wen?
An die Landtagsdirektion, weil die hat das veröffentlicht. Letzteres hat die Landtagsdirektion aber umgehend zurückgewiesen und natürlich nicht bezahlt, gescheiterweise. Allerdings hat dieses Schreiben dann doch größere Wellen geschlagen und eine grundlegende Debatte über die parlamentarische Interpellation und deren Verhältnis zur Datenschutzgrundverordnung und zum Datenschutz an sich befeuert. Da gibt es EuGH-Erkenntnisse und so weiter. Das war dann eine schwierige Diskussion und eine lange Diskussion, was unterliegt dem Datenschutz, was muss oder darf man öffentlich zugänglich machen. Und was muss geschwärzt werden, was ist geheim. Aber da will ich gar nicht, das ist ein eigenes Thema, über das man lang reden kann. Kurz und gut, meine Anfrage ist dann zwar schlussendlich tatsächlich geschwärzt worden, also die Namen vom Herrn Gehringer und die Bezeichnung Stoffengut und Radstadt, das ist alles geschwärzt worden, hat man dann nicht mehr nachlesen können. Aber es hat diese Sache dazu geführt, dass die Medien jetzt erst recht namentlich über das Stoffengut, den Herrn Gehringer, den Herrn Ramsauer und die Gemeinde Radstadt berichtet haben. Also man hat genau das Gegenteil damit erzielt, was man eigentlich wollte. Jetzt haben alle darüber berichtet und die Zeitungen und auch Fernsehen und so waren voll davon.
Das ist super, weil er wollte eigentlich was unter den Teppich kehren und hat ein Riesenfass aufgemacht.
Genau, war nicht besonders geschickt, hat das Gegenteil erreicht.
Ist ziemlich nach hinten losgegangen.
Ziemlich. Aber es ist in weiterer Folge noch viel schlimmer und peinlicher geworden, muss man eigentlich sagen. Der öffentliche Druck war groß und es sind ja auch die Gemeindevertretungswahlen im Frühjahr 2024 vor der Tür gestanden und jetzt hat die ÖVP dann doch irgendwie handeln müssen, weil das macht keinen besonders guten Eindruck, wenn der Gemeindevertreter illegal Airbnb vermietet und man gleichzeitig nur in der Parteizeitung im Ort irgendwie sich gegen solche touristischen Nutzungen ausspricht. Also das ist halt irgendwie unglaubwürdig, macht keinen schlanken Fuß. Und so hat die Radstädter Bürgermeisterin einen Bescheid ausgefertigt, in dem festgehalten wurde, dass es sich bei der Airbnb-Vermietung des Stoffenguts um eine, Zitat, widmungs- und verwendungszweckwidrige Nutzung handelt. Und seitens der ÖVP hat man dann sogar eine eigene Aussendung dazu verschickt, in der Folgendes zu lesen war. Und das muss ich jetzt vorlesen, weil es ist wirklich köstlich, ja. Die Entscheidung der Bürgermeisterin, einen Bescheid bezüglich der Nutzung des Stoffengutes zu erlassen, wurde im vollen Einverständnis mit allen Beteiligten getroffen, um die rechtliche Situation zu klären und sicherzustellen, dass alle Aktivitäten im Einklang mit den geltenden Vorschriften stehen. Nur durch die Bekämpfung des Bescheids kann die rechtliche Situation objektiv geklärt und somit eine fundierte Grundlage für zukünftige Entscheidungen geschaffen werden. Es ist wichtig hervorzuheben, dass diese Maßnahme proaktiv und in Kooperation mit allen relevanten Parteien erfolgte, um eine transparente und eindeutige Aufklärung zu betreiben. Also proaktiv, nachdem ich das in einer Landtagsanfrage thematisiert habe und alle Medien darüber berichtet haben. Interessante Interpretation, was proaktiv ist. Also ich hätte gesagt, das war eine eindeutige Reaktion, aber gut. Und ich zitiere vielleicht weiter, weil man hat sich dann auch noch dazu verstiegen, das in einen Gegenangriff umzumünzen und sozusagen auf mich loszugehen. Zitat, es ist zutiefst bedauerlich, dass die Grünen in Salzburg jede Gelegenheit nutzen, ohne die vollständige Faktenlage zu kennen und Dinge bewusst falsch darstellen, um vor Abschluss der Bearbeitung eine Atmosphäre der Verdächtigung und des Misstrauens zu schaffen. Diese vorschnellen Anschuldigungen untergraben das Prinzip der Unschuldsvermutung und schaden dem politischen Diskurs massiv. Diese Vorgehensweise zeigt einmal mehr die Unreife der Salzburger Grünen, die sich mit Unsachlichkeit und bewussten Gesetzesübertretungen ganz klar für jegliche Regierungsbeteiligung disqualifizieren.
Man merkt das Wahlkampf vor.
Kann man wohl so sagen.
Dünnes Eis, oder?
Sehr dünn sogar. Denn wenig später wurde die Landesregierung in einem fünfseitigen Schreiben der Volksanwaltschaft darüber informiert, dass diese einen Missstand in der Verwaltung der Stadtgemeinde Radstadt feststellen musste. Und auch diese Missstandsfeststellung habe ich mitgebracht und aus der kann ich vielleicht doch das ein oder andere kurz vorlesen. Also da wird auf 5 Seiten Nummer 1 deutlich dargelegt, wie die Sachlage ist, dass dieses Stoffengut zur Gänze an Touristen vermietet wird und die Vermieter also dort nicht wohnen können. dass das nicht innerhalb des Hofverbandes gelegen ist und eine also keine räumlich funktionelle Verbindung mit der Vermieterwohnung besteht. Und vielleicht lese ich das einfach vor. Abgesehen davon hätte die Behörde durch Abfragen im Internet jederzeit mit geringem Aufwand in Erfahrung bringen können, dass die Eigentümer des Gebäudes nicht das Gebäude nicht selbst nutzen, sondern an Urlaubsgäste vermieten. Die Volksanwaltschaft machte die Stadtgemeinde schon in ihren Schreiben vom 19. Juni, 21. August, 21. September, 24. Oktober 2023 und zuletzt vom 11. Jänner 2024 auf Internetseiten aufmerksam, auf denen das gesamte Chalet Stoffengut zur Vermietung an Urlaubsgäste angeboten wird und zahlreiche Gäste in ihren Bewertungen den Aufenthalt von 6 Personen in 3 Wohnungen loben. Die Volksanwaltschaft kann der Baubehörde daher den Vorwurf nicht ersparen, dass sie die widmungswidrige Nutzung nicht innerhalb angemessener Frist untersagt hat.
Komm schon, aber eindeutiger geht's doch nicht. Was ist dann passiert? Dann muss die Vermietung doch eingestellt worden sein.
Nein. Man hat stattdessen den Bescheid der eigenen Bürgermeisterin bekämpft und ist vor das Landesverwaltungsgericht gezogen.
Natürlich, das heißt, man hat versucht, irgendwie noch zu retten, was zu retten ist. Ich verstehe. Wie ist das dann ausgegangen? Nicht gut?
Nein, das war tatsächlich dann fast der Gipfel der Peinlichkeit, muss man sagen. Also vor allem für den Herrn Ramsauer, der ist immerhin Jurist, der ist Rechtsanwalt und Vorsitzender des Bau- und Raumordnungsausschusses in Radstadt. Da sollte man eigentlich meinen, dass er das Raumordnungsgesetz lesen und auch verstehen und richtig anwenden kann. Aber offenbar hat er seinen Mandanten da schlecht beraten und es kam eigentlich, wie es kommen musste. Das Landesverwaltungsgericht hat mit seiner Entscheidung vom 21. Mai 2024 die Beschwerde abgewiesen. Und auch diese Entscheidung habe ich mitgebracht. Da steht dann drinnen unter anderem, das Objekt wird auch nicht als landwirtschaftliches Wohnhaus verwendet, da weder die Beschwerdeführer noch andere zum landwirtschaftlichen Betrieb zugehörige Personen dort wohnhaft sind. Damit ist die Feststellung der belangten Behörde hinsichtlich einer konsens- und widmungswidrigen Verwendung des besagten Objektes zutreffend und erging der angefochtene Bescheid daher zu Recht. Also eindeutig eine illegale touristische Vermietung.
Was das Geld kosten muss, dieser ganze Prozess. Jetzt ist aus. Also jetzt hört er auf zum Vermieten. Jetzt ist die Geschichte vorbei.
Sollte man meinen, aber nein. Man hat nämlich dann auch noch eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof eingebracht und um einen Antrag auf aufschiebende Wirkung gestellt, also damit diese Entscheidung nicht rechtskräftig wird vom Verwaltungsgericht. Der Antrag auf aufschiebende Wirkung ist abgewiesen worden und auch die Beschwerde vom Verfassungsgerichtshof mit Datum vom 17. September 2024 wurde abgelehnt, also außer Spesen nichts gewesen.
Okay, aber man merkt eigentlich, dass der österreichische Rechtsstaat, man hat unglaublich viele Mittel, da ständig zu Beschwerde einzulegen und weiterzugehen. Und jetzt, dann geht es noch weiter? Also gibt es noch was, wo man sich beschweren kann?
Na, also der Instanzenzug ist erschöpft.
Und dann ist aus.
Sollte man meinen, aber wir sind in Österreich und es geht immerhin um die ÖVP. Überall anders hätte man wahrscheinlich mit so einer Geschichte zurücktreten müssen. Ich habe mehrfach gefordert, dass man da Verantwortung wahrnimmt und Konsequenzen zieht und dass der Herr Gehringer sein Amt zurücklegt, aber keineswegs, ganz im Gegenteil.
Das heißt, es ist nichts passiert, er tritt nicht zurück und er vermietet weiter.
Genau das. Also man hat die Homepage offline genommen und man hat nicht mehr auf Booking und Airbnb angeboten, aber auf Buchungsplattformen wie Interhome waren Buchungen weiterhin möglich. Kosten für eine Woche damals 1.545 Euro. Und jetzt schätze mal, wie hoch die Strafe war, die der Herr Gehringer für die illegale Vermietung zahlen hat müssen.
Was war eine Woche? 1.545
kostet oder hat damals eine Woche Urlaub dort gekostet?
Ja, wenn du mich schon so fragst, sind es irgendwas zwischen 1.000 und 2.000 Euro.
1650 ja. Euro war die Strafe, die verhängt worden ist wegen der wiederholten widmungs- und konsenswidrigen Vermietung.
Warum? Dann frage ich mich, warum ich alles brav schaue, dass alles gut läuft bei der Vermietung bei mir.
Ja, genau, das ist der Grund, warum wir uns solche Sachen anschauen, weil es ja wirklich nicht sein kann, dass die, die sich brav an Gesetze halten, die ihre Steuern und Abgaben fristgerecht und korrekt bezahlen, dann die Dummen sind und die auf alles pfeifen.
1650 Euro Strafe zahlen müssen.
Mit allem durchkommen. Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Und wenn es ist wirklich empörend, dass die Strafe, die zu bezahlen war, tatsächlich niedriger oder sozusagen nur geringfügig höher war als das, was dort eine Woche der Vermietung einbringt, der hat das nach einer Woche wieder herinnen. Und jetzt wird es nur besser, muss man fast sagen. Ich habe dann zu dieser fortgesetzten illegalen Vermietung im Juli 2024 eine weitere Landtagsanfrage eingebracht. Und in der Beantwortung wurde mir mitgeteilt, dass mittlerweile eine aktive Bewirtschaftung vorliegen würde. Ich habe auch hier eine Landtagsanfrage mitgebracht, habe mir da ein paar Dinge notiert. Vielleicht kann ich das dann auch kurz vorlesen.
Was meint man mit aktiver Bewirtschaftung? Die landwirtschaftliche Bewirtschaftung?
Ich lese es einfach vor. Okay. Ich glaube, dann hat man eher ein gutes Bild davon. Mit 29. August 2024 wurde das Referat 1003 vom und Herr Referatsleiter vom Referat 0407 verständigt, dass eine aktive Bewirtschaftung vorliegt, sowie nach einem am 22. August 2024 durchgeführten Lokaleierungsschein eine ordnungsgemäße Nutzungsaufnahme entsprechend des zu land- und forstwirtschaftlichen Zwecken errichteten Gebäudes bestätigt werden kann. Ein Hauptwohnsitz ist seit dem 25. Juni 2024 an dieser Adresse gemeldet.
Okay, ich weiß noch immer nicht, was aktive Bewirtschaftung heißen sollte, aber...
Naja, diese Frage hat mich auch interessiert und wir haben uns dann wieder mittels einer Akteneinsicht angesehen, was man bei diesem Lokalaugenschein denn festgestellt hat.
Und eben,
ja. War tatsächlich interessant, weil es wurde dort auch eine Fotodokumentation angefügt, also die ist da im Akt drinnen, da sind die Bilder zu sehen. Und wenn man sich das anschaut, kann man vielleicht Zweifel haben. Aber vielleicht sage ich, was festgestellt wurde, also was zumindest da drinnen steht in diesem Gutachten des Amtssachverständigen und Referatsleiters der Abteilung 4 von dem Amt der Salzburger Landesregierung. Er sagt, dass eine Meldebestätigung vorgelegt wurde, wonach eben der Herr Geringer dort jetzt seinen Hauptwohnsitz angemeldet hat. Er ist aktiver Landwirt und bewirtschaftet das Stoffengut seit dem Erwerb gemeinsam mit dem anderen Besitz, also dem anderen Hof, der im Besitz seines Vaters ist. Gut. Dann hinsichtlich der Selbstbewirtschaftung hat man Auszüge der AMA vorgelegt und so weiter. Und dann schreiben sie, dass aufgrund der Meldebestätigung sowie der Informationen der AMA und aufgrund des Ortsaugenscheins eine ordnungsgemäße, in Klammer der Bewilligung entsprechende Nutzungsaufnahme, in Klammer zu land- und forstwirtschaftlichen Zwecken des errichteten Gebäudes an dieser Adresse in Radstadt vorliegen würde. Und jetzt sind da eben Bilder drinnen, die diese Liegenschaft zeigen. Und wenn man sich diese Bilder anschaut, dann schauen die aus, also ich meine, jeder kennt das, wenn man so Apartments und Ferienwohnungen anschaut auf Airbnb oder Booking oder wie sie alle heißen, diese Plattformen, dann schauen diese Wohnungen genauso aus. Also da hängen keine persönlichen Bilder, da sind keine persönlichen Gegenstände, es ist alles
sehr
schlicht.
Kühl, ja, es ist sehr minimalistisch.
Du warst das als Zimmervermieterin, ich glaube, deine Zimmer schauen wesentlich wohnlicher aus als diese, die offen,
das ist tatsächlich
also
so.
Angeblich als Hauptwohnsitz genutzt werden.
Also da ist nichts, also da sind keine Gebrauchsgegenstände, nichts, da ist einfach...
Also, das wie ich das gesehen habe, habe ich mir
gedacht, also, nach Airbnb-Fotos aus.
Wenn ich da als Behörde reingehen würde und mir würde wer erzählen, dass er dort seinen Lebensmittelpunkt hat und sein Hauptwohn ist und tatsächlich dort wohnt, dann würde ich fragen, ob er schon noch irgendwie ganz frisch ist. Also, aber gut, man hat
versucht,
das wohl
einfach geglaubt mit dem Hauptwohnsitz.
Und man hat den Hauptwohnsitz angemeldet. Und ich glaube, das ist der Grund oder das ist die Argumentation, warum man da jetzt weiter vermietet.
Er kommt einfach damit durch.
Also, ob er damit durchkommen wird, das werden wir noch sehen. Weil es ist tatsächlich so, dass das Stoffengut jetzt mittlerweile wieder auf allen Buchungsplattformen angeboten wird. Es ist auch auf Booking wieder drinnen, also allerdings jetzt unter einem neuen Namen. Es heißt jetzt Ferienhaus, Ferienwohnung, Alpenauszeit. Die Woche kostet jetzt aktuell schon etwas mehr. Jetzt sind wir bei 1.000.
Inflation.
Ja, die Inflation. Ja, die, also Beherbergung ist ein großer Inflationstreiber. Ja. Jetzt sind wir mittlerweile bei 1.848 Euro für die Woche dort. Ist ganz offen wieder drinnen. Natürlich als ganzes Haus für die Vermietung. Also nicht nur einzelne Zimmer wird nach wie vor wieder so angeboten oder ist eigentlich immer vermietet worden.
Unglaublich eigentlich. Unglaublich.
Mhm. Ja, aber wie hast du schön aufgegeben, da mein Brief? Ich werde das sicher nicht locker lassen und ich werde das auch zur Anzeige bringen. Wir werden da eine Sachverhaltsdarstellung machen, weil es hat die Volksanwaltschaft festgestellt. Es ist eine Vermietung nicht zulässig. Es ist nicht anzunehmen und unglaubwürdig, dass man dort tatsächlich einen Hauptwohnsitz hat, wenn man wochenlang das ganze Haus an Gäste vermietet. Also das mit der Privatzimmervermietung war damals nicht richtig und kann heute auch nicht richtig sein. Es hat das Landesverwaltungsgericht das festgestellt, dass das nicht geht. Es hat sogar der Verfassungsgerichtshof das bestätigt und die Beschwerden abgewiesen. Also wir haben das bis zum Höchstgericht durchgespielt und es wird nach wie vor vermietet. Und da muss ich sagen, das kann nicht sein. Das kann man nicht akzeptieren. Und man muss, glaube ich, auch langsam einmal die Frage stellen, ob da nicht irgendwann einmal auch die Grenze zum Strafrecht überschritten wird. Denn einen Amtsmissbrauch kann man nicht nur durch ein Tun verwirklichen, sondern auch durch ein Unterlassen. Und wenn die Behörden auch durch meine letzte Landtagsanfrage schon im letzten Jahr Hinweise, nämlich eindeutige Natur bekommen haben, dass weiterhin illegal vermietet wird. Und wenn das jetzt im Internet nach wie vor offen überall angeboten wird, dann müssen die aktiv werden endlich. Also da braucht es neue Strafverfahren und der Strafrahmen wäre eigentlich bis zu 50.000 Euro im Gesetz. Also ich hoffe doch, dass man da jetzt langsam einmal in die Gänge kommt, weil wenn man jetzt weiterhin untätig bleibt, dann macht man sich möglicherweise selbst strafbar. Also wir bleiben da sicher dran.
Also es bleibt spannend und es macht mich unglaublich wütend.
Verstehe ich. Ja, mir auch. Also es regt mich wahnsinnig auf. Ich habe wirklich selten so eine Sauerei erlebt wie dort. Und also, dass man in der ÖVP offenbar null Probleme hat, sowas zu tolerieren und zu dulden und ganz im Gegenteil sogar noch ausrückt, um sowas zu verteidigen. Also es ist wirklich unterirdisch und unfassbar.
Ja, mit dieser Wut gehen wir jetzt raus aus der Geschichte. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Unterm Teppich, was in Salzburg niemand wissen soll. Und in der nächsten Folge, da gehen wir in die Luft, habe ich gehört. Und es wird sich um das Thema Hubschrauber drehen.
Jupp, das wird auch wieder eine wilde Geschichte. Also so viel kann ich heute schon versprechen. Abonniert unseren Podcast, um auch diese Folge nicht zu verpassen. Und wenn auch du Fälle kennst, die wir uns mal etwas genauer ansehen sollten, dann schreibe mir bitte eine DM auf TikTok oder auf Instagram oder per E-Mail an simon.hofbauer@grüne.at.
Alles klar, dann danke fürs Zuhören und fürs Hinsehen und bis zum nächsten Mal.
Das war Unterm Teppich, was in Salzburg niemand wissen soll. Der Investigativ-Podcast von Simon Heilig-Hofbauer, moderiert von Magdalena Mahler. Eine Produktion des Grünen Clubs im Salzburger Landtag.